Überfluss lebt Gott uns vor. Wir haben es gerade eben gesungen. Jesus starb für uns am Kreuz und damit hat Jesus alles gegeben, was er nur konnte. Was gibst du ihm zurück? Überfluss, großzügig leben macht den Unterschied. Das ist die Predigtreihe, mit der wir in dieses Jahr gestartet sind. Nicht um euch Neujahrsvorsätze mitzugeben, sondern um euch zu ermutigen, dieses Jahr mit einem anderen Lebensstil, mit einer anderen Haltung zu leben. Wenn du nach momentanem Glück suchst, dann diene dir selber. Wenn du dauerhaft Erfüllung suchst, dann diene anderen. Wir können uns momentan für vieles glücklich machen. Wir können uns schöne Dinge kaufen. Wir können tolle Veranstaltungen besuchen. Die machen uns für den Moment glücklich. Aber wenn wir dauerhaft Erfüllung suchen und einen Sinn für unser Leben, warum wir hier sind, dann sollten wir in andere investieren. Wir haben jetzt mit heute 4 Sonntage, 4 Wochen, an denen wir uns mit Überfluss beschäftigen und uns Gedanken machen, was heißt das? Was bedeutet das, dass Gott uns im Überfluss leben lässt? Und spätestens heute soll es konkret werden. Spätestens heute soll es ganz konkret in deinem Leben werden. Und wir machen das wie in der Schule. Und alle, nein. Wenn in der Schule etwas Wichtiges ist, gibt es immer eine Sache, die du unbedingt lernen musst. Und heute lernen wir gemeinsam ein Fremdwort. Okay? Wir lernen ein Fremdwort, das das Potenzial hat, dein Leben zu verändern. Und das meine ich wirklich so. Ich bin sogar der Überzeugung, nicht meine Predigt, sondern das, was Gott dir heute sagen will, durch die Predigt, von mir aus, durch die Bibelstellen, aber vielmehr, ich glaube, dass das dein Leben radikal verändern kann. Und das sage ich nicht bei jeder Predigt, aber ich glaube, er kann es heute tun. Seid ihr bereit für das Fremdwort? Ja, also wenn wir in der Schule so die Tests oder Arbeiten angehen würden, so, dann... Also, seid ihr bereit für das Fremdwort?
Ja!
Also, aufgepasst, dieses Fremdwort besteht aus 5 Buchstaben und lautet genug. Das ist das Fremdwort. Genug. Genug. Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich habe genug? Und zwar nicht negativ, sondern positiv gemeint. Nicht im Sinne von jetzt reicht, sondern ich habe alles, was ich brauche und noch viel, viel mehr. Genug ist das Fremdwort, das wir heute lernen und durchbuchstabieren für unser Leben, für dein Leben. Und wir tun das nicht einfach so, sondern wir tun das auf einem Fundament. Marc hat letzte Woche darüber gepredigt. Das Fundament ist die Gnade Gottes und die Fülle Gottes. Im Psalm 23 heißt es, du überschüttest mich mit Segen oder du schenkest mir voll ein. Oder wer letzte Woche nicht da war, für den nochmal die Wiederholung. Das sieht dann so aus, wenn Gott uns voll einschenkt und uns mit Segen überschüttet. Da wird das Glas nicht nur voll, sondern da läuft es über. Und das ist die Folie, das Fundament, auf dem wir von genug reden. Jesus sagte einmal, ein Dieb will rauben, morden und zerstören, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das hat Jesus gesagt. Und die Frage ist, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Und ohne, na doch, ich will dir zu nahe treten, ist mir egal, beschwer dich nachher bei mir. Ich glaube, dass es viele von euch nicht glauben, weil euer Leben würde anders aussehen, wenn wir es glauben würden. Da du jetzt nicht weißt, ob du persönlich gemeint bist, ist es auch wieder egal, also komm nachher nicht zu mir. Ich bin aber der Überzeugung, und deswegen habe ich gesagt, diese Message heute, die kann dein Leben radikal verändern, wenn wir ihr glauben. Also nicht meinen Worten, sondern das, was Jesus sagt. Ich glaube, wenn wir das leben würden und verstehen würden, tief in unserem Herzen das reinrutschen würde, dass Jesus die Fülle ist, unser Leben würde anders aussehen. Und deswegen kann niemand von uns, glaube ich, sagen, ich glaube das zu 100%. Man könnte vielleicht so ein Ranking erreichen und immer näher da dran kommen. Aber wenn Jesus die Fülle ist, ist das alles, was wir brauchen. Und dann ist Jesus genug. Aber so einfach ist es nicht. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir für den Moment glücklich sein wollen, dann dienen wir uns selber und dann suchen wir Erfüllung für uns. Wenn wir dauerhaft das wollen, dann dienen wir anderen. Die Bibel, Paulus drückt es im 1. Korintherbrief so aus. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Ich habe bewusst die Luther-Übersetzung genommen, weil auch wenn zwei, drei Wörter drin sind, die vielleicht nicht so easy sind, aber sie drückt sehr prägnant aus, dass es unsere Berufung. Und die Frage ist, lebst du das? Ist das die Beschreibung deines Lebens, wenn wir andere lieben und anderen dienen? Von mir nicht. Also ich könnte nicht sagen, dass ich alles hoffe, alles glaube und alles erdulde. Ich glaube das nicht von mir. Also ich weiß es. Es fällt mir manchmal ganz schwer. Ich hatte vorgestern Klausurtagung mit dem Bezirkskirchenrat, wo wir zusammen waren. Und da war viel Liebe nötig. Von den anderen mir gegenüber. Weil ich ja manchmal auch nicht der Netteste bin. Aber ich kann euch nur so viel sagen, ich habe es vorhin erst eben, Daniel habe ich vorhin gesagt, ich bin noch nie wirklich so positiv motiviert von der Klausurtagung des Bezirkskirchenrats heimgefahren wie gestern. Das war wirklich gut bei allen Challenges, die wir haben. Aber wie sieht mein Leben aus? Sieht das so aus? Ich würde nicht sagen. Paulus setzt noch einen drauf, um euch heute also quasi vollends auf den Boden der Tatsachen zu holen. Paulus schreibt in Galater 5, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also es ist nicht nur die Liebe, von der er im 1. Korintherbrief schreibt, sondern da geht es noch weiter. Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter und so fort. Und wie sieht dein Leben so aus? Es sieht nicht so aus, vermute ich, weil uns Jesus nicht genug ist. Wir nennen uns vielleicht Christen, aber ich werde euch heute, wenn du dich Christ nennst, sehr herausfordern. Liebe andere aus deinem Überfluss heraus. Das ist das, was uns Paulus eigentlich durch 1. Korinther 13 und Galater 5 sagt. Das ist ja nicht für uns, sondern liebe andere aus deinem Überfluss heraus. Aber wie soll das funktionieren? Wie kannst du das, was du hast, nutzen, um großzügig zu leben? Wie soll das funktionieren? Im Hebräerbrief gibt es eine Stelle, die wir immer ganz stark im Blick, da steht, ist auch von Sünde die Rede, aber versucht mal mit mir die zwei Verse mitzulesen, dass wir nicht nur von Sünde sprechen, sondern auch so Dinge wie Selbstsucht, Egoismus dort einfach mal platzieren, wovon Sünde die Rede ist. Hebräer 12, 1 und 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Er schreibt vorher über ganz viele Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Das war jetzt ein Satz. Deswegen lese ich ihn nochmal. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, Selbstsucht, die uns ständig umstrickt, Egoismus, was uns ständig umstrickt, Selbstzentriertheit, was uns ständig umstrickt, auf mich schauen, ich, mich, lasst es uns ablegen und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Weil das, was wir mit uns rumtragen, das hindert uns beim Laufen. Mach doch mal, keine Ahnung, 5 Kilometer Lauf und nimm einen Rucksack mit, in den du 20 Kilo Steine reinmachst. Und dann lauf los, voller Freude, die ersten 2 Meter. Also Paulus gebraucht, wie ich finde, ein absolut geniales Bild, weil er sagt, wir haben einen Lauf vor uns als Christen in dieser Welt. Und wir sollten nichts, was uns träge macht und was uns hindert, diesen Lauf, dieses Leben mit Jesus zu leben, nichts, was uns daran hindert, sollen wir mitnehmen, sondern das sollen wir ablegen. Warum? Weil Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Nicht ich, sondern wir sind, also nicht ich selbst, sondern wir sind immer auf Jesus angewiesen. Der, obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldet hat. Du kamst vom Himmel herab. Wir haben es vorhin gesungen. Du starbst für uns. Zeigst uns den Weg. Jesus hätte das nicht tun müssen. Aber er hat es getan, weil er dich liebt. Was hindert dich daran, Gott ganz zu vertrauen? Was hält dich gefangen? Und was solltest du loslassen? Was hindert dich daran, Gott ganz zu vertrauen? Was hält dich gefangen? Und was solltest du loslassen? Nimm die Fragen mal mit. Die werden noch mal eine Rolle spielen. Aber erstmal will ich euch von einer der verrücktesten Schiffsreisen von Paulus erzählen. Die steht in Apostelgeschichte 27. Paulus war unterwegs mit einigen Leuten, wir lesen gleich, wie viele es waren, mit einigen Leuten und es war keine einfache Fahrt. Ich bin absolut kein Schifffahrtsexperte, aber ich drücke es mal mit meinen Worten aus, ohne euch jetzt das ganze Kapitel vorzulesen, könnt ihr daheim gerne lesen, dass die Winde und die Wellen und die See und das Meer halt echt verrückt gespielt haben. Und sie kamen nicht so voran, wie sie wollten. Und manchmal war es auch gefährlich, also drohten unterzugehen und so weiter. Und es war jetzt nicht einfach nur so ein kleines Windchen irgendwie, sondern es war richtig Stress. Und dann haben sie schon alles Mögliche getan, um das Schiff zu erleichtern, um den Kurs doch noch zu kriegen, um nicht unterzugehen, um dort anzukommen, wo sie ankommen wollten. Und dann, gegen Ende dieser ganzen Erzählung, stehen diese Verse. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Ist immer gut. Alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Eigentlich steht da noch viel mehr, dass sie die Nahrung über Bord warfen. Was taten sie? Sie haben sich komplett in die Abhängigkeit von Gott begeben. Weil alles andere, was sie über Bord hätten werfen können, hatten sie schon über Bord geworfen. Da war nichts mehr. Sie haben das Letzte, was sie hatten, über Bord geworfen. Und ob die Story ein Happy End hat oder nicht, verrate ich euch nicht. Kommt nächstes Mal wieder. Also lest euch Apostelgeschichte 27 durch. Aber was sie getan haben, war, sie haben alles, was sie nicht mehr brauchten, über Bord geworfen. Und wisst ihr, mich inspiriert das, dass unser Gebet, unsere Lebenshaltung eigentlich so lauten sollte. Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist und mehr von dem, was wichtig ist. Gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist und mehr von dem, was wichtig ist. Und deswegen stehen hier vorne diese Jelly Beans. Und die stehen für all diese Dinge, wo wir sagen, oh, die sind so gut und wir würden uns am liebsten den Mund voll stopfen damit. Ja? Und all die Dinge, also zum Beispiel hier Geld, ne? Oh, ganz viel Geld, ich nehme jetzt nicht, weil mit vollem Mund predigt man nicht. Aber wir würden uns am liebsten würden wir alles nehmen. Oder nicht nur Geld, sondern allgemein alles Mögliche an Besitz oder der Job, die Arbeitsstelle. Die muss besser werden. Oder ich brauche jede Menge Wellness, Me-Time, Zeit für mich, Auszeit für mich. Oder Anerkennung, Applaus der Menschen, gut dazustehen vor anderen. Und wir würden diese Jelly Beans am liebsten, wisst ihr so, ich würde es jetzt gerne machen, aber ich mache es natürlich nicht, dass ich. Ja. Und wir nehmen die und wollen die essen. Das ist unser ganz natürlicher Instinkt. Mehr Zeit haben für alles, was wir gerne tun und lassen. Wir wollen immer mehr. Das sind diese Jelly Beans. Wir wollen immer mehr und ich esse sie jetzt nicht. Jetzt will eh keiner mehr, wenn ich mit den Händen da drin war. Aber was sollte unser Gebet sein? Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist und mehr von dem, was wichtig ist. Und jetzt frage ich euch mal, aber ich will keine Antwort, weil sie könnte nämlich für euch blamabel enden. Was davon ist wichtig? Die einzige richtige Antwort ist nichts. Nichts davon ist wichtig. Gar nichts. Das Einzige, was wichtig ist, ist Jesus. Aber wir meinen, das wäre wichtig. Geld wäre wichtig. Geld ist überhaupt nicht wichtig. Was juckt es Gott, wie viel Geld du hast oder wie viel Geld du nicht hast? Glaubst du, dass er aus deinem wenigen, was du hast, viel machen kann? Dann ist es vollkommen wurscht, wie viel Geld du hast. Besitz zu haben. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Einen guten Job zu haben, ist nicht wichtig. Den Job, den du hast, gut zu machen, ist wichtig. Aber einen guten Job zu haben, ist nicht wichtig. Denn dort, wo du bist, bist du Salz und Licht als Christ. Aber welcher Job das ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Auszeit, Wellness. Oh Leute, ich sage heute so oft, die Leute haben Burnout, bevor sie angefangen haben zu brennen. Das ist so eine Modeerscheinung geworden. Und ich denke mir, ey, wir brauchen, also nichts gegen Wellness, ich mag das auch, ja, das ist alles schön. Aber zu meinen, ich brauche das unbedingt, ich habe das nötig, das ist der totale Quatsch. Glaubst du, dass Wellness deine innere Balance besser ausfüllen kann als Jesus? Glaubst du es wirklich? Deswegen habe ich gesagt, die Antworten könnten blamabel sein, wenn wir auch nur bei einer Sache hier sagen, das wäre wichtig. Aber unser Leben ist oft so, als wäre das wichtig. Als wäre das wichtig. Oh, ich habe gar keine Zeit für mich. Ey, du hast 24 Stunden von Gott bekommen, wie jeder andere Mensch auch. Ja, manche leben in solchen Verhältnissen, nicht immer ist alles einfach. Das ist mir vollkommen klar. Aber die Frage ist doch, worauf vertraust du dann? Bist du ganz traurig, dass es dir schlechter geht als anderen? Oder ganz glücklich, dass es dir besser geht als anderen und du viel Zeit hast, viel Geld, viel Besitz, einen guten Job, Anerkennung, mehr Zeit, weil du ständig die Füße hochlegst? Ist es wirklich das, was dein Leben ausmacht? Das ist erst die erste Stufe, wo ich euch heute auf den Boden der Tatsachen hole. Aber weißt du, das Problem ist, der Krieg beginnt im Kopf. Der Krieg beginnt in unserem Kopf, dass wir meinen, oh geil, Jelly Beans. Und wir wollen die und wollen die und wollen die und wollen immer mehr davon. Und der Krieg beginnt hier, weil wir meinen, es wäre gut für uns. Es wäre gut für uns. Wisst ihr, nichts von alledem ist gut für uns. Gut für uns ist Jesus, sonst nichts. Und was Jesus uns schenkt, wenn Jesus sagt, komm, ich, keine Ahnung, ich schenke dir jetzt 500 Euro, du fliegst vom Himmel oder jemand legt sie dir vor die Tür. So what? Wunderbar, dann macht es Jesus. Wenn Jesus zu dir sagt, du hast Anerkennung bei den Menschen, die Leute schauen zu dir auf, weil sie dich inspirierend finden und weil du ihnen gut tust und so. Okay, ist alles gut, aber der Krieg, der beginnt bei uns im Kopf, weil wir meinen, das wäre wichtig. Nichts davon ist wichtig. Nichts. Alles ist Geschenk. Wenn wir aber meinen, dass das wichtig wäre, dann haben wir hier ein Problem. Dann haben wir hier ein Problem. Und nicht umsonst steht in 2. Korinther 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Wieder Luther, er übersetzt es halt einfach besser als manche neuen Übersetzungen, die dann rumschwafeln. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe. Unsere Waffen sind keine irdischen Waffen, keine menschlichen, keine fleischlichen Waffen. Unsere Waffen sind Waffen, die Gott uns schenkt. Das Gebet, sein Wort, die Bibel, den Lobpreis, die Gemeinschaft mit anderen Christen, der wir ermutigt werden, das sind alles, ich weiß, Waffen, das klingt so martialisch und böse und tralala und was weiß ich was. Aber nein, er sagt, eure Waffen, die sind nicht menschlich. Eure Waffen, das ist mein Wort, lies Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Sein Wort, das Gebet, die Gemeinschaft, das Eintreten für das Evangelium, das sind unsere Waffen. Und damit werden wir die Dinge zerstören können. Wie können wir sie zerstören, die Dinge in unserem Kopf? Ganz einfach, indem wir das hier beten. Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist und mehr von dem, was wichtig ist. Und wichtig ist der erste Teil dieses Gebetes. Wie wäre es, wir würden mal dieses Jahr lang jeden Tag beten, gib mir bitte weniger von dem, was nicht wichtig ist. Hätten wir den Mut dazu, hast du den Mut dazu, zu sagen, all diese Dinge, die sind nicht wichtig. Wir meinen, weil hier der Kampf ist, okay? Und wir bitten Gott, bitte gib mir weniger Geld, bitte gib mir weniger Zeit, bitte gib mir weniger Anerkennung bei den Menschen, bitte gib mir weniger Besitz, bitte gib mir weniger Wellness. Warum? Ich brauche einfach nur dich, Jesus. Gott soll ja bekanntlich Gebete erhören. Ich weiß, klingt alles ein bisschen provokant, aber das ist Absicht. Und ich bitte dich ernsthaft, dir darüber Gedanken zu machen. Wärst du bereit, das zu beten? Gott, bitte gib mir weniger, ich flehe dich an, gib mir weniger davon. Oder ist nicht unser Jammern und unser Gebet eher so, boah, ist alles so stressig, ey. Wann kriege ich mal meine nächste Auszeit, anstatt zu sagen, hey Jesus, du bist genug, du siehst mich, du kümmerst dich um mich, du liebst mich, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Ich brauche doch nicht, was, Wellness, Sauna, Pool, oh, das wäre schon schön. Aber ich brauche es nicht, weil ich habe Jesus. Wisst ihr, diese Predigt heute Morgen, die ist eher für euch, liebe Christen, als vielleicht für jemanden, der Jesus noch gar nicht kennt. Weil ich euch heute Morgen herausfordern will, euch zu prüfen, ob ihr wirklich als Christ lebt oder ob ihr nur sagt, ihr seid Christen. Was ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? Ich erweitere dieses Gebet. Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist, und mehr von dem, was wichtig ist. Denn wenn ich Jesus habe, habe ich alles, was ich brauche. Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist, und mehr von dem, was wichtig ist. Denn wenn ich Jesus habe, habe ich alles, was ich brauche. Gott, gib mir weniger von dem, was nicht wichtig ist, und mehr von dem, was wichtig ist. Denn wenn ich Jesus habe, habe ich alles, was ich brauche. Warum gibt es dann Christen, die sagen, ich will mehr? Das ist nicht genug. Ich brauche unbedingt diese Dinge. Sie sind wichtig für mich. Ich habe nicht genug davon. Warum gibt es diese Christen? Jetzt kommt die letzte Stufe und die wird hart. Weil Jesus nicht im Vordergrund ist. Weil Jesus nicht im Vordergrund ist. Oder ich drücke es mal so aus. Vordergrund bedeutet, dass Jesus immer, immer deine erste Option ist. Und Hintergrund bedeutet, Jesus ist nicht deine erste Option. Und meine Frage ist schlicht und einfach, wie ist das bei dir? Und jetzt rede ich nicht nur davon, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst. Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Ist er immer die erste Option? Ist er immer der, der deinen Dank empfängt, wenn es dir gut geht? Ist es der, in dem du den erkennst, der Grund deiner Freude ist? Ist es der, den du darin siehst, in all den Dingen, die du hast, und ihm sagst, danke, Jesus, für? Und ist er derjenige, an den du dich zuerst wendest, wenn es dir schlecht geht, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Orientierung suchst, wenn du down bist und deine Seele nach einem Wellness-Wochenende lechzt, aber dein Geist sagt, Jesus ist alles, was ich brauche? Ist er der Erste, an den du dich wendest, wenn es Streit gibt in der Familie, wenn es am Arbeitsplatz schwierig ist? Ist er der Erste, an den du denkst, an den du dich wendest, mitten in deinem Alltag? Manchmal haben wir eine ganz falsche Vorstellung von Gebet. Wisst ihr, Gebet sollte eigentlich unser ganzer Tag sein. Wir sollten nicht morgens ein Gebet sprechen, mittags ein Gebet und abends noch ein Gebet, sondern unser ganzes Leben sollte ein Gebet sein, weil wir eine Beziehung zu Jesus leben, weil er immer die erste Option ist. Ich habe mich schon ertappt, dass ich gestehe, dass ich hier auf meinem Handy auch manchmal zocke, spiele. Ich bin so ein alter Zocker, ich habe früher ganz viel gezockt. Bitte rausschneiden. Also, habe ich gemacht. Und ich ertappe mich manchmal, wenn ich, keine Ahnung, echt eine coole Aktion in einem Game mache, dann sage ich, mir ist es voll peinlich, das zu sagen. Und dann sage ich mir, danke Jesus. Und ich denke mir, Alter, also Jesus hat doch jetzt wirklich nichts mit deinem Spiel zu tun. Aber mir rutscht das einfach so raus. Ich sage auch keinen Amen. Unser Ganzes, und glaubt nicht, dass es bei mir jeden Tag so ist. Es gibt bei mir auch Tage, da ist die Beziehung dann mit Jesus auch nicht so, wie sie sein sollte. Aber was ich damit sagen will, ist, unser ganzer Alltag sollte also wie so eine Stand-by-Kommunikation mit Jesus sein. Kein lieber Gott und Amen, sondern ein einfach miteinander reden. Und das ist, wenn Jesus die erste Option ist. Und wenn er das nicht ist, dann ist er bei dir im Hintergrund. Und das ist der Grund, warum du dann sagst, ich brauche aber all diese Dinge. Du brauchst sie nicht. Du brauchst sie überhaupt nicht. Was du brauchst, ist Jesus. Und die Frage ist, wo ist Jesus in deinem Leben? Weißt du, das Krasse ist, du kannst dich Christ nennen, aber die Frage ist, wo ist Jesus? Ich kenne euch ja viele, fast alle. Du nennst dich Christ, ja. Und wo ist Jesus? Ist er bei dir im Vordergrund oder ist er bei dir im Hintergrund? Du kannst mitarbeiten und leiten in unserer Gemeinde. Und ich frage dich, wo ist Jesus in deinem Leben? Wir sehen ja immer nur so der Mensch sieht, was vor Augen ist, und Gott sieht das Herz an. Ja? Und du kannst in unserer Gemeinde mitarbeiten und leiten, das geht alles. Und Jesus ist nicht im Vordergrund bei dir. Du kannst viel über Jesus reden, aber er ist nicht bei dir im Vordergrund. Wenn Jesus im Vordergrund ist, dann passiert etwas. Wenn Jesus im Vordergrund meines Lebens ist, passiert das, was Paulus an die Philipper schreibt, wahrscheinlich der Bibelvers, der am meisten aus dem Zusammenhang gerissen wird. Am allermeisten. Philipper 4, Vers 12 und 13. Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesus Christus. Und dieser Vers steht dann auf Tassen und Kugelschreiber, also zu lang dafür, aber ihr Mauspads und so, ja. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht und all die schönen Sachen. Aber das Entscheidende ist der Vers davor, dass Paulus sagt, ich kann Mangel haben, ich kann Überfluss haben, ich kann einen vollen, ich kann einen leeren Magen haben, ich kann Dinge besitzen, ich kann Dinge nicht besitzen. Das spielt für mich alles keine Rolle. Denn nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Jesus Christus. Und deswegen ist meine Frage an dich, ist Jesus in deinem Leben im Vordergrund oder im Hintergrund? Und nochmal, du kannst dich Christ nennen, du kannst sogar hier mitarbeiten, du kannst in den Gottesdienst kommen. Das ist alles kein Problem. Und es ist super, also nicht falsch verstehen. Das ist großartig, macht es unbedingt weiter. Aber könnte das Problem, dass wir oft meinen, oh, ich kriege nicht genug, darin liegen, dass nicht Jesus im Vordergrund unseres Lebens ist. Und wir uns nicht einfach an seiner Gnade und Güte alles gefallen lassen. Es gibt einen großartigen Vers in der Weisheitsliteratur im Alten Testament. Also die Weisheitsliteratur ist Psalmen, Sprüche, Prediger. Und in Prediger 4, Vers 6 steht, Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Das ist das, was wir machen, wenn wir nicht genug kriegen können. Und jetzt habe ich zwei Hände voll und kann mit meinen Händen nichts mehr anfangen. Was uns Gott durch sein Wort sagt, ist, ey, eine Hand reicht. Und mit dieser Hand kann ich jemanden umarmen. Mit dieser Hand kann ich meine Bibel aufschlagen. Mit dieser Hand kann ich kochen. Mit dieser einen Hand, die habe ich frei, weil eine Hand ist genug. Eine Hand ist genug. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Versuch mal, Wind einzufangen. Funktioniert nicht. Lieber nur eine Hand. Wenn ich beide Hände voll habe, beide Fäuste voll, ist vorbei. Ich kann nichts mehr machen. Nein, sagt uns das Wort Gottes. Lieber nur eine Hand. Lieber nur eine Hand voll. Das reicht. Und wisst ihr, eine Hand voll, das ist so viel. Das ist genug. Erinnert ihr euch an unser Fremdwort? Das ist genug. Das ist eine Handvoll. Das ist genug von all dem. Und das alles brauche ich nicht mehr. Und wenn da nichts mehr ist, habe ich hierfür Zeit. Und meine Frage an dich ist, ist das genug? Und was machst du damit? Weißt du, das alles erfordert ganz viel Vertrauen, dass Gott es wirklich gut meint. Ein Vertrauen, Vertrauen geschieht nicht beim Warten, sondern beim Gehen. Der Vater kann dem Kind noch 10-mal erzählen, du, an meiner Hand bist du sicher, an meiner Hand bist du geborgen, an meiner Hand passiert dir nichts, an meiner Hand können wir den Wellen des Lebens entgegengehen, an meiner Hand wirst du den Stürmen trotzen können, an meiner Hand wirst du nicht untergehen, an meiner Hand wirst du vielleicht nass, aber es wird dir nichts passieren. Das kann der Vater ihm 10-mal sagen und 20-mal und 100-mal. Aber wie wird dieser Moment sein, wo der Junge das erste Mal die Hand des Vaters ergreift und vor den Stürmen keine Angst mehr hat, weil er sagt, ich bin an der Hand des Vaters ganz sicher und es ist genug. Was musst du loslassen, um eine echte Beziehung mit Jesus zu leben, damit du sagst, das ist genug. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche das nicht. Wer von euch möchte das hier erleben? Eine Hand sehe ich. Ich sehe noch eine. Ich sehe ein paar Hände. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum wir den Gottesdienst umgestellt haben. Weil wir jetzt eine Zeit haben werden, in der wir Gott mit Liedern anbeten. In dieser Zeit soll aber auch Zeit sein, ihr habt euch gerade gemeldet, manche von euch, dass vielleicht ihr mit eurem Nachbarn betet. Ey, vielleicht legt dein Nachbar dir einfach die Hand auf und betet für dich. Oder du betest für ihn. Ich spreche das vorher kurz ab, ob das okay ist. Hinten im hinteren Bereich der Kirche werden auch Richard und Angelika von unserem Segnungsteam sein, die für dich da sind, wenn du sagst, ich gehe lieber ganz bewusst zu jemandem hin und möchte, dass da jemand für mich betet. Ich mache das nicht nach dem Gottesdienst an der Ecke und so, sondern sie machen es dort. Wisst ihr, wir sind am Ende dieser Überflussreihe. Jetzt funktioniert meine Technik nicht, ist es egal. Wenn das Bild steht, ist es das Wichtigste. Weil wir gehen an der Hand des Vaters, aber das Vertrauen darauf, das geschieht erst beim Gehen. Und es geschieht dort, wo wir sagen, das ist genug. Was ich habe, ist genug. Ich brauche nicht mehr. Was ich brauche, ist das. Ich brauche Jesus, ich brauche sein Wort, ich brauche Intimität mit ihm, ich brauche Zeit mit ihm. Und ich weiß, dass diese Predigt manchen von euch challenged, die ihr schon länger mit Jesus unterwegs seid. Meine Bibel fliegt auseinander. Aber ich ermutige dich, diese Zeit jetzt zu nutzen. Und wie gesagt, auch zu Richard, Angelika gehen, die hinten sind. Oder wenn dein Nachbar das für dich machen möchte, dass er auch mit dir betet, dass du diese Zeit nutzt, um das mit Gott zu klären. Das kannst du auch selber für dich tun. Du musst da gar nicht mit jemand anderem beten. Aber ich lade dich ein von Herzen, weil es ist so mein Wunsch für dein Leben, für mein Leben genauso, dass wir an der Hand des Vaters durchs Leben gehen und sagen, ey, was ich habe, das reicht mir. Denn weißt du, was das Problem ist? Man sollte manche Sachen vorher durchdenken, aber ist egal. Mit welcher Hand soll ich die Hand des Vaters ergreifen? Es geht nicht. Eine muss leer sein, weil eins genug ist. Und vielleicht arbeitet es jetzt auch ein bisschen in dir und braucht auch noch ein bisschen Zeit. Das ist okay. Aber dieses Bild, nimm dieses Bild mit. Du kannst die Hand des Vaters nur ergreifen, wenn du auch eine Hand hast, die eine andere Hand ergreifen kann. Genug. Genug war unser Fremdwort heute. Definiere, was dein Genug ist, damit in deinem Leben ausreichend Platz ist, dass Jesus im Vordergrund ist und nicht im Hintergrund. Jesus, danke, dass deine Güte uns zur Umkehr leitet. Es ist nicht dein Zorn, es ist nicht dein Gericht. Du willst nicht Scham, du willst nicht Schuld, sondern du willst, dass wir ein Leben mit dir führen an der Hand, wo du im Vordergrund bist. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns das jetzt aufs Herz legst. Und vielleicht wollen alle von euch, die sich gemeldet haben, und vielleicht war einer zögerlich und sagt, eigentlich hätte ich mich melden wollen, ich habe es aber vergessen. Okay, wer das möchte, steh doch einfach auf. Mach die Augen zu, ich stehe auf, wir singen danach Lieder als ein Zeichen dafür, ja, ich möchte das. Ich möchte wieder Jesus in den Vordergrund meines Lebens stellen. Dann lade ich dich ein, aufzustehen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht verdammst, auch wenn wir schon so lange mit dir unterwegs sind, du in den Hintergrund geraten bist, du verdammst uns nicht, sondern du nimmst uns an die Hand und du führst uns durchs Leben. Und ich bitte dich, hilf uns in unserem Alltag zu erkennen und zu definieren, was genug ist und dass wir uns nicht abhängig machen von Dingen, die so schön glitzern und blinken und uns anschreien und anlocken, was sie uns alles versprechen, sei es Zeit, sei es Wellness, sei es Geld, sei es Besitz, was sie uns alles versprechen, können sie nie halten, denn der Dieb kommt, um zu rauben und zu stehlen, aber du, Jesus, kommst, um uns Leben in Fülle zu geben. Und dafür bin ich dir so dankbar und bitte dich, Jesus, dass du diese Zeit, in der wir dir jetzt Lieder singen, dass du diese Zeit nutzt, um zu uns zu reden, um unser Herz zu berühren.